Labor Inside, Folge 18, Sweet Things über die süßen Seiten des Lebens. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier für das Laborfachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Und mir gegenüber sitzt
Felix Endler, ich bin Medizinstudent im letzten Studienjahr und absolviere derzeit das letzte Tertial meines klinisch-praktischen Jahres und bin da in einer Hausarztpraxis in Niederösterreich tätig.
Doch zuvor wie immer die Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at. Wir sind eine Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin und stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, das zu einer bestmöglichen Qualität und immer von Fachärzten kontrolliert und überwacht. Und einer dieser Fachärzte bin ich und ich verdiene auch hier meine Brötchen mit der Durchführung von Laborwerten. Felix Endler entgegen.
Ich hingegen habe keinerlei Interessenskonflikte, verdiene auch nichts am Durchführen von Labortests. Ich bekomme lediglich die Befunde meistens in der Praxis dann zum Bewerten.
Und ich hoffe, er wundert sich nicht so sehr darüber. Werbung Ende. Lieber Felix, heute reden wir über die süßen Seiten des Lebens, über Blutzucker und Diabetesdiagnostik, etwas, was du wahrscheinlich tagtäglich machst. Und ich finde es extrem spannend. Ich nehme an, jeder, der schon einmal eine Sachertorte gegessen hat, das ist ja quasi in Österreich Pflicht, hat so 30 bis 40 bis 50 Gramm Blutzucker, bestenfalls minimal, wenn es ein kleines Stück war, eingeworfen. Das wird relativ rasch resorbiert. Trotzdem bleibt der Blutzuckerspiegel extrem konstant, immer unter 200.
Genau.
Das heißt, der Blutzuckerspiegel ist einer der am besten regulierten Systeme. Man muss sagen, insgesamt im Blut, wenn man so kurz hochrechnet, wir haben 5 Liter Blut, der durchschnittliche Blutzuckerspiegel liegt bei circa 1 Gramm pro Liter. Das heißt, wir haben circa 5 Gramm Blutzucker, also Glucose im Blut. Das heißt, wenn man da plötzlich 60 Gramm zuführt, dann ist das schon eine gewisse Challenge, aber es funktioniert klaglos, dass der Blutzucker nie über 200 steigt. Ich finde das ganz faszinierend. Und Blutzucker ist natürlich ein Thema, vor allem wenn es um die Diabetesdiagnostik geht. Warum ist das wichtig? Diabetes tut ja bekanntlich nicht weh.
Macht aber auf lange Frist extreme Folgeschäden, wenn man jetzt Polyneuropathien sich anschaut oder Wundheilungsstörungen, diabetisches Fußsyndrom.
Blindheit und natürlich auch das Nierenversagen. Mittlerweile ist Diabetes eine der häufigsten Ursachen, warum es zur Dialyse muss und eine der häufigsten Ursachen für die Erblindung von älteren Menschen. Und das kann man natürlich vermeiden, wenn man entsprechend den Diabetes früh erkennt und auch behandelt. Und der Klassiker ist, man misst einfach den Blutzucker.
Genau, das machen wir bei so gut wie jedem Patienten bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung, beziehungsweise auch bei fast jeder Blutabnahme wird meistens der Blutzucker auch einmal mitbestimmt, sofern der Patient nüchtern ist.
Ja, und wenn der Patient nüchtern ist, sollte der Blutzucker unter 100 sein, 100 Milligramm pro Deziliter. Wir reden hier der Einfachheit halber von den traditionellen Einheiten, das sind Milligramm pro Deziliter. Das entspricht in Jupag-Einheiten 7 Millimol pro Liter. Das ist einmal vor 30 Jahren einmal vorgeschlagen worden. Es hat sich bis heute nicht durchgesetzt.
Oh ja, in Deutschland lustigerweise.
Gut, die Deutschen sind da etwas
vorschreitend. In Deutschland ist es durchgesetzt, ich glaube sonst nirgends.
Ja. Und ich glaube in der DDR war es früher durchgesetzt, aber die ist ja seit längerem Geschichte. Wenn der nüchtern Blutzucker über 126 ist, hat der Patient einen Diabetes. Unter 100 ist alles bestens. Und zwischen 100 und 126
ist meistens so diese Grauzone, wo man
das noch einmal kontrollieren sollte. Und wann immer man einen Blutzucker bestimmt und der ist leicht erhöht, sollte man ihn auf jeden Fall noch einmal kontrollieren. Warum? Auf das werden wir noch eingehen.
Beziehungsweise zuerst den Patienten mal fragen, ob er wirklich nüchtern war oder ob der Kaffee oder der Tee, den er nur getrunken hat vor der Blutabnahme, nicht noch mit 4 Löffel Zucker verfeinert wurde.
Ja. Die zweite Möglichkeit ist, man misst den Blutzucker irgendwann einmal und auch wenn der nicht nüchtern ist, sollte er immer unter 200 liegen. Wenn der darüber liegt und zwar mehrfach darüber, dann spricht man ebenfalls von einem Diabetes. Und die dritte Möglichkeit ist, man testet den Patienten, indem man ihn nüchtern lässt, ihm Blutzucker gibt. Wie das genau geht, werden wir noch besprechen und dann nach 1 und nach 2 Stunden den Blutzucker misst und schaut, wie der Verlauf ist. Die vierte Möglichkeit ist ein Langzeitzucker, das Hämoglobin A1c. Das heißt, der Blutzucker, der ans Hämoglobin gebunden ist, wenn der erhöht ist, dann hat der Patient langfristig deutlich erhöhte Blutzuckerwerte. Das heißt, die Diagnose Diabetes ist nicht ein Wert, sondern es ist eine Kombination von vielen Werten, die man zusammenschauen sollte. Und entsprechend kann das durchaus sein, dass Leute zwar einen normalen nüchtern Blutzucker haben, aber schon ein leicht erhöhtes CRP oder einen pathologischen Glukosetoleranztest. Und wir sind ein Labormedizin-Podcast. Uns geht es ein bisschen auch darum, die Frage, wie messen wir und was messen wir? Und im Labor machen wir das aus dem Serum, das heißt, wir machen das aus der Vene und messen das enzymatisch mit einem Enzym namens Hexokinase. Das führt zu einer Farbänderung und diese Farbänderung können wir präzise messen. Wir messen circa auf 2% genau. Da gibt es recht wenig Störungen in der Analyse und wichtig ist aber auch, das Serum kommt aus der Vene, das heißt, wir messen die zellfreie Blutflüssigkeit in der Vene. Und wenn der Patient sozusagen hinkommt und er kriegt einen Fingerstich, das kennen Sie alle von den Diabetikern. Genau.
Beziehungsweise in der Praxis messen wir auch meistens den Zucker direkt kapillär, um direkt das Ergebnis auch weiterverwerten zu können.
Ein tolles Gerät, ein wunderbares System, aber es misst ein bisschen was anderes. Und zwar, wir messen einmal aus der Kapillare und wir messen aus Vollblut. Das heißt, wir messen aus einer Mischung aus roten Blutkörperchen und der Blutflüssigkeit. In dem roten Blutkörperchen ist der Blutzucker etwas anderes verteilt. Das heißt, ich muss da wieder korrigieren. Ich habe einen höheren Eiweißgehalt durch die roten Blutkörperchen. Und auch das muss ich korrigieren. Und ich habe hier eine Mischung aus Blut aus der Vene und aus der Arterie. Klar, weil es in der Kapillare ist. Man muss dazu sagen, wenn der Blutzucker irgendwie ansteigt, dann kommt der Blutzucker aus dem Darm in die Leber, geht über das arterielle System in die Peripherie, wird dort aufgenommen und deswegen hat die Arterie einen höheren Blutzuckerspiegel als die Vene. Und da habe ich jetzt eine Mischung. Und entsprechend ist auch die Schwankungsbreite bei meinem Testgerät am Finger bei 20%. Das heißt, wenn ich den Diabetes genau bestimmen möchte oder bestimmen möchte, ob jemand Diabetes hat, muss ich das immer noch aus der Vene kontrollieren. Weil bei einem Blutzucker von 100 kann das sein, der Patient hat 80, dann ist er völlig gesund. Oder er hat 120, dann ist er schon ganz schön krank. Das heißt, irgendwo in diesem Bereich bewege ich mich. Und das ist wichtig, auch die Einschränkungen sozusagen der verschiedenen Tests zu kennen. Und was kann denn so alles schiefgehen? Natürlich am Finger, was kann da immer schiefgehen?
Am Finger ist so der Klassiker, dass halt vorher Handcremen oder Sonstiges aufgetragen wird. Klassiker wäre halt irgendeine honighaltige Handcreme oder auch manche Handcremes haben auch so Zuckerverbindungen drinnen. Die vermischt sich eben bei der kapillären Blutabnahme mit Blutstropfen. Auch wenn man einmal mit dem Alkoholtupfer drüber fährt, werden die oft nicht komplett rückstandslos entfernt. Folglich messe ich mit dem Blutzuckermessgerät dann den Zuckergehalt vom Blut vermischt mit Honighandcreme. Der ist dann meistens deutlich erhöht. Ja.
Da hilft es immer zu fragen. Das ist etwas, an das man denken sollte.
Beziehungsweise, was auch immer ganz sinnvoll ist, in so einem Fall einfach eine venöse Blutabnahme zu machen, gleich mal nüchtern Blutzucker, HbA1c dazu zu messen. Und dann, wenn ich da jetzt eine Abweichung von über 50 habe, ist es ganz klar, das wird irgendein Messartefakt gewesen sein oder auch ein mangelhafter Teststreifen womöglich, weil die Geräte sind auch nicht extrem genau.
Gut, und wichtig ist, wenn ich aus der Vene Blut abnehme, sollte das Blut innerhalb von 4 Stunden entweder im Labor sein oder zumindest zentrifugiert sein. Warum? Der Blutzucker sinkt in dem Röhrchen bei Raumtemperatur um ca. 7% pro Stunde. Das heißt, wenn das Röhrchen über Nacht steht, ist jeder Diabetiker plötzlich geheilt, weil dann ist der Blutzucker wieder in Ordnung, weil die roten Blutkörperchen den Blutzucker weiterfressen.
Wie schaut das eigentlich bei den grauen Natriumfluoridröhrchen aus?
Da ist es stabil. Wenn man einen Glukosestabilisator hineingibt, bei grauen Natriumfluoridröhrchen kann man das Blut 7 Tage bei Raumtemperatur stehen lassen. Wobei, dann ist es immer die Frage. Ganz kurz, was bedeutet nüchtern sein? Wir haben uns endlich darauf geeinigt, das bedeutet sozusagen 12 Stunden nichts essen, nichts trinken. Wasser ist erlaubt, bitte auch kein Kaffee. Und idealerweise bis 2 Stunden vor Blutabnahme nicht rauchen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn der Patient sehr lange nüchtern ist, dann steigt wieder der Blutzuckerwert, aber auch die Werte der Triglyceride, weil irgendwann einmal greift der Körper die körpereigenen Reserven an und bildet selbst Blutzucker, weil er ihn weiter braucht. Und damit steigt der Blutzucker wieder. Das heißt, Patienten ab 16 Stunden Nahrungskarenz, die es besonders ernst meinen mit dem Nüchternsein, sind dann oft auch mit leicht erhöhten Blutzuckerwerten. In der Früh ist der Wert etwas höher als gegen Mittag, einfach aufgrund dessen, weil in der Früh das Cortisol vom Morgen etwas wirkt und das wirkt eher Blutzucker steigern. Aber individuell kann der Blutzucker natürlich auch um 15% schwanken. Das heißt, man sollte das auch immer mit einer gewissen Großzügigkeit sehen. Und bitte nicht vergessen, bei Stress und bei Infektionen steigt der Blutzucker. Das heißt, wenn der Patient eine Stressreaktion hat, sich fürchterlich aufgeregt hat, gerade irgendwo dahergelaufen ist, dann steigt der Cortisolspiegel und der Blutzucker. Genauso, wenn der Patient einen Infekt hat. Das heißt deswegen, Blutzucker, wenn er grenzwertig ist, immer kontrollieren. Und der nächste Wert ist mehr oder weniger der Langzeitzucker, den wir messen, der an sich ausgezeichnet funktioniert und sehr präzise ist. Da messen wir, wie viel von dem Blutzucker bei erhöhten Blutzuckerspiegeln lagert sich durch die Glucose an das N-terminale Valin der Beta-Kette des Hämoglobin A1 an. Das muss man jetzt nicht wissen. Das heißt, es lagert sich die Glucose an und bleibt so lange im roten Blutkörperchen, bis der Erythrozyt abgebaut wird, also bis zu 180 Tagen.
Genau. Der große Vorteil daran ist, dass der mehr oder weniger lebensstilunabhängig, kann man fast sagen, ist. Natürlich, wenn der Patient jeden Tag große Mengen Zucker zu sich nimmt, wird er auch erhöht werden. Aber grundsätzlich bringt es da auch nichts, wenn die Patienten sich dann 2 Wochen vor der Blutabnahme denken, 2 Wochen vorher ernähre ich mich jetzt mal gesund ausnahmsweise, damit die Laborwerte schön sind, bringt leider nichts.
Grundsätzlich, man muss aufpassen, welche Limitationen habe ich beim HbA1c. Bleiben Sie, wenn möglich, Ihrem Labor treu. Im Labor ist es extrem präzise, aber zwischen den Labors kann es doch um 0,5% schwanken. Wenn man sagt, ein HbA1c von unter 6 ist in Ordnung oder 5,7 ist in Ordnung und über 6,5 ist bereits Diabetes, dann bin ich da schon in einer gewissen Schwankungsbreite. Und wenn der Patient sehr raschen Erythrozyten-Turnover hat, das ist in der Schwangerschaft oder wenn er eine Hämolyse hat, dann ist das HbA1c falsch niedrig. Ganz selten, einmal im Monat können wir das HbA1c nicht messen, wenn der Patient irgendeine genetische Variante hat. Der hat einfach kein HbA1, die haben meistens eine Hämoglobinopathie. Da gibt es Alternativen, das ist das sogenannte Fructosamin, das man stattdessen messen kann. Die dritte Variante, die sehr gerne gemacht wird, aber die eine ziemliche Quälerei ist, ist der orale Glukosetoleranztest. Den muss man immer mit einer gewissen Vorsicht interpretieren. Wenn man ihn wiederholt, ergeben 40% der OGTTs andere Werte. Das heißt, er hat eine enorme Variabilität, einfach weil er so viele verschiedene Variablen hat. Sozusagen, vorher sollte ich mich 3 Tage kohlenhydratreich ernähren, nicht kohlenhydratarm, weil dann schafft jeder den OGTT. 12 Stunden nüchtern sein, dann kommt es zu einer Blutabnahme, dann muss der Patient 75 Gramm Glucose, das ist meistens ein ziemliches ekliges Zuckerwasser, relativ rasch trinken. Und dann kommt es zu einer Blutabnahme nach 120 Minuten, bei Schwangeren auch nach 1 Stunde, beziehungsweise jetzt empfiehlt man das auch bei manchen Grenzfällen nach 1 Stunde bereits zu messen. Und dann gibt es Referenzwerte, kann man genau sagen, wenn der Wert nach 120 Minuten unter 140 ist, dann ist der Patient normal. Bei Schwangeren ist es ein bisschen anders, das sind etwas kritischere Werte. Und wenn der Patient eine Glukosetoleranz hat, dann ist es irgendwo nach 2 Stunden zwischen 140 und 190, beziehungsweise über 190, sagt man, es ist dann ein Diabetes. Vorsicht, das ergibt meistens andere Werte, das heißt, die können noch einen normalen Blutzuckerspiegel haben, haben aber schon einen pathologischen OGTT. Und der OGTT selbst kann schwanken, das heißt, wenn der Patient eine Infektion hat, hat er wahrscheinlich auch einen pathologischen OGTT.
Somit sollte man die eigentlich nie machen, wenn jetzt irgendwie Infektionserkrankungen oder postinfektiöse Geschehen sind.
Und eine Bitte an alle Ärzte, ein OGTT bedeutet einen ganzen Vormittag herumsitzen, 3-mal gestochen werden, nüchtern sein, sich 3 Tage vorher quälen. Das ist kein Spaß und das ist jetzt nichts, wofür ein Patient Vergnügungssteuer zahlen würde. Bitte seien Sie etwas weniger großzügig, vor allem wenn Sie eh schon wissen, dass der Patient dann Diabetes hat, weil noch süßer wird er nicht, auch mit einem OGTT.
Ich hätte noch eine Frage, weil es kursieren so diverseste Meinungen. Beim OGTT darf man ja grundsätzlich Wasser trinken, oder?
Man darf Wasser trinken bis zu einer gewissen Menge natürlich. Wenn einer 4 Liter Wasser trinkt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen. Und man muss aufpassen, ja. Der Patient sollte auch natürlich keine Medikamente nehmen. Und wir haben natürlich sehr viele Patienten, die jetzt GLP-1-Agonisten nehmen, also die berühmten Schlankheitsspritzen. Die sollte man zumindest 2 Wochen vorher pausieren, weil damit die Magenresorption gehemmt wird und der Patient einfach langsamer seinen Blutzucker aufnimmt und dann ist der OGTT falsch negativ. Genauso Diabetesmedikamente stören mit den OGTT, Stress, Bewegung während der Behandlung auch. Das ist nicht ganz einfach bei Schwangeren.
Wobei man ja auch sagen muss, wenn der Patient schon Diabetesmedikamente nimmt, ist jetzt die Frage, was ein OGTT an Aussage bringt.
Außer die persönliche Neugier des Arztes zu befriedigen, meistens nichts. Und es gibt ganz selten Fälle, wobei gar nicht so selten bei jungen Frauen, das sind die sogenannten Flat-Curve-OGTT. Das sind Patienten, da steigt der Blutzucker nach 1 und nach 2 Stunden einfach nicht an. Der ist mehr oder weniger immer konstant bei 100, obwohl sie Glucose genommen haben. Bitte, das ist völlig normal und bitte schauen Sie nicht bei Dr. Google nach, das ist sicher kein Insulinom. Es gibt im Jahr 4 Insulinome und die werden alle symptomatisch in Österreich. Und Flat-Curve-OGTT sind gerade bei jungen Frauen gar nicht so selten, wenn die sehr sportlich sind und eine gute Insulinwirkung haben. Also wir haben jede Menge Restriktionen beim OGTT und jede Menge Störfaktoren. Das bedeutet aber auch, bei 40% aller OGTTs gibt es irgendeinen Störfaktor, der uns das Ergebnis wahrscheinlich beeinflusst. Und deswegen haben wir fast bei einem Drittel der OGTTs, wenn wir das wirklich wiederholen, andere Ergebnisse. Das heißt, es ist ein Test, den man vielleicht mit ein bisschen Vorsicht interpretiert und auch nicht ganz so großzügig verwenden sollte. Bei der Diabetesdiagnostik ist immer die Frage, hat der Patient zu viel oder zu wenig Insulin? Das heißt, man kann auch Insulin bestimmen, beziehungsweise sinnvoller ist es, das Abbauprodukt des Insulins zu bestimmen, das C-Peptid. Warum? Damit messe ich nur das Insulin, das die Bauchspeicheldrüse aussendet. Und das ist etwas stabiler als das Insulin, das schwankt relativ stark. Beziehungsweise, wenn man sozusagen ausschließen möchte, dass der Patient eine Autoimmunerkrankung der Bauchspeicheldrüse hat, einen Typ 1 Diabetes, kann man auch diese berühmten Diabetes-Autoantikörper bestimmen. Das reicht ebenfalls einmal im Leben, weil wenn die negativ sind, dann ist es vermutlich kein klassische Autoimmunerkrankung, sondern etwas anderes. Und das war's schon wieder für heute. Was möchten wir euch mitgeben an kritischen Werten? Wann sollte man nervös werden? Wann wirst du nervös? Bei einem Blutzucker unter 50?
Unter 50, beziehungsweise schaue ich mir auch immer den Patienten dazu an. Also wenn der vor mir sitzt und er sagt, ihm geht's völlig gut mit einem Zucker von 50, hinterfrage ich mal mein Messgerät ein bisschen. Aber die meisten mit Hypoglykämien kriegen das mit und zeigen das meistens sehr deutlich. Lässt sich aber allerdings sehr leicht behandeln. Also wirklich nervös. Erst gefährlich wird es erst ab 400, ab so 150 schon so, okay, mal schauen, wo ist die Ursache? War der Patient wirklich nüchtern? Müssen wir jetzt mal mit einer Diabetestherapie anfangen? Aber wie gesagt, der gefährliche Cut-off liegt erst über 400.
Das heißt, bewerten unter 50 ist eine Hypoglykämie, bewerten über 400 ist eine Hyperglykämie, die man auf jeden Fall rasch behandeln sollte. Take-home-Message, was möchten wir euch mitgeben? Blutzuckerspiegel schwanken, das heißt, wenn es um die Frage geht, Diabetes ja oder nein, bitte eine zweite Kontrolle. Es kann durchaus jetzt sozusagen ein akuter Faktor sein, wenn die Werte nicht sowieso eindeutig sind, wenn sie knapp über den Grenzwerten sind. Punkt 2, der OGTT ist sehr fehleranfällig und ändert sich oft und auch eine ziemliche Quälerei für den Patienten. Vielleicht muss die nicht jeder Patient immer haben. Was haben wir noch?
HbA1c.
HbA1c ist ein toller Marker.
Super zum Langzeitverlauf bestimmen. Auch kann man damit so circa die letzten 3 Monate des Patienten widerspiegeln, recht schön.
Ja. Vorsicht bei der Glukosebestimmung bei Patienten, die extrem lange nüchtern sind oder einen Infekt haben, da ist auch eine Einschränkung. Und eine kurze Werbeeinschaltung. Bei Diabetikern ist es immer kritisch, die Niere zu testen. Das testen wir nicht nur mit dem Kreatinin, sondern immer auch mit der Albumin-Kreatinin-Ratio im Harn. Da reicht ein spontaner Harnbecher. Vor allem die Frühschädigung der Niere erkennt man an einer pathologischen Albumin-Kreatinin-Ratio. Und da ist das Kreatinin noch in Ordnung. Und das wird doch viel zu wenig angefordert. Ich glaube, bei uns sind es nur 2% der Diabetiker, wo das wirklich regelmäßig einmal im Jahr kontrolliert wird.
Wir fordern es bei fast jedem Diabetiker an.
Dann seid ihr deutlich...
Vielleicht sind wir die 1-2%.
Besser, ihr seid deutlich besser als der Schnitt und es ist hoffentlich im Steigen und wir hoffen, dass das auch bald sozusagen flächendeckend eingesetzt wird. Das ist ein ganz einfacher Test und hilft wirklich, die Nierenschäden früh zu erkennen und dagegen was zu tun. Das war es schon wieder für heute und zum Abschluss haben wir noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit hilft uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Und wenn euch der Podcast nicht gefallen hat,
dann empfehlt ihr ihm am besten irgendwem, den ihr nicht mögt. Damit ist uns auch sehr gut geholfen und euch auch.
Natürlich. Und wir Labormediziner wissen immer alles besser, aber natürlich bei weitem nicht alles. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Verbesserungsvorschläge. Bitte per E-Mail an fortbildung@labors.at. Genauso wie Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Labormedizin. Und wir bemühen uns natürlich auch, den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Das bedeutet auch, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen zu kennzeichnen. Aber es ist so, Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum und ändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Gott sei Dank, man macht eine Diabetesdiagnostik nicht mehr, indem man den Hahn gekostet hat, wie vor 150 Jahren, bis einem Chemiker, dem Herrn Felling, so gegraust hat, dass er einen Test dafür entwickelt hat, sondern mittlerweile gibt es präzise chemische Tests. Oder so wie es die alten Griechen diagnostiziert haben, die haben einfach geschaut, wo die meisten Bienen hinfliegen, wenn jemand einmal kurz in den Busch pinkelt. Mittlerweile sind wir da etwas früher in der Diagnostik. Aber beachtet auch bitte, wir Labormediziner haben eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Unsere Patienten haben schließlich nur 16 mm Durchmesser und sind ein Blutröhrchen. Daher, und das haben wir auch auf Empfehlung unserer Anwälte drinnen, bitte beachtet, dieser Podcast richtet sich an medizinisches Fachpersonal und kann natürlich nicht ein Gespräch mit eurer Hausärztin oder einem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch seit Jahren. Und nicht nur aufgrund eines Laborwerts, sondern als ganzen Menschen. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und danke auch an Lukas Schweizer fürs Schneiden und für die Nachbearbeitung und für das Entfernen der zahlreichen Versprecher meinerseits und für die Musik.